Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen allen für Ihre Anwesenheit. Zur Einführung möchte ich sagen, dass ich eine Privatperson bin. Ich habe die Industrie verlassen. Ich habe nicht in ihr gearbeitet. Ich wollte es nicht. Und ich wurde sehr besorgt. Und ich begann meine eigenen Nachforschungen, weil ich erkannte, dass meine eigene Regierung mich anlog. Und die Gesundheitsbeamten, denen ich zuvor vertraute und ich respektierte, erzählten offene Lügen. Und so wollte ich es selbst herausfinden. Meine anfängliche Untersuchung bezog sich auf die Einhaltung der guten Herstellungspraxis in Bezug auf diese Produkte, da Jonathan und ich eine Weile E-Mails zu diesem Thema ausgetauscht haben. Nur damit Sie verstehen, was gute Herstellungspraxis in der Praxis bedeutet, sie gilt für Arzneimittel. Und sie gilt für Lebensmittel und andere Massenprodukte, die konsumiert werden. Wenn Sie zum Beispiel heute Ihr Lieblingsbier kaufen und es in einer Woche oder in ein paar Monaten wieder kaufen, werden Sie die gleiche Erfahrung machen. Es sollte nicht tausendmal anders sein. Das Gleiche gilt für Medikamente wie Aspirin, die Sie in der Apotheke kaufen. Und auch hier erwartet man nicht, dass es in einer Woche tausendmal anders ist als heute. Auch aus diesem Grund gibt es überall in den Industrieländern, in den meisten Ländern der Welt, die sogenannte gute Herstellungspraxis. Und als stark regulierte Industrie müssen sich die Arzneimittelhersteller an diese Praktiken halten. Das bedeutet, dass das Produkt, das sie angeblich herstellen, mit den Inhaltsstoffen, die sie angeblich herstellen, in jedem Fläschchen, jeder Spritze, jeder Pille enthalten sein muss, immer und immer wieder. Und sie sollten fast identisch miteinander sein. Das war also meine erste Untersuchung. Und was ich zuerst fand, und das war in den ersten paar Monaten meiner Untersuchung, waren Beweise für sehr schlechte Herstellungspraktiken in Bezug auf diese mRNA-Injektionen. Und um mir einen Anhaltspunkt zu verschaffen, wie ein Impfstoffprodukt, ein ähnliches Produkt aussehen sollte, sah ich mir zunächst das VAERS an, das Vaccine Adverse Event Reporting System der CDC. Und ich habe mir historische Grippeimpfstoffe angesehen. Das sind die Daten aus 30 Jahren, die in der Datenbank vorhanden sind. Es gibt Dutzende von Herstellern, die Tausende und Abertausende von Chargen dieses Produkts in den USA herstellen und etwa 50% der Bevölkerung erhält die Grippeimpfung. Übrigens befürworte ich weder Grippeimpfstoffe noch andere Impfstoffe, denn bis die Sache vollständig untersucht ist, sollte niemand irgendetwas einnehmen. Das ist meine professionelle Meinung. Nur um... Aber um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie ein historisch typischer Impfstoff aussehen würde. Und das sind, wie ich Ihnen schon sagte, Daten aus 30 Jahren von Dutzenden von Herstellern. Wie Sie sehen können, gibt es keine großen Unterschiede. Alle unerwünschten Ereignisse sind auf der vertikalen Achse, das heißt schwerwiegende, unerwünschte Ereignisse und Todesfälle, die für jede Charge gemeldet wurden, die auf der horizontalen Achse angeordnet sind. Wie Sie sehen, variieren sie nur sehr wenig. Mit weniger als 10 Meldungen gibt es hier sehr, sehr wenig Todesfälle. Und das Maximum, das wir je gefunden haben, waren 37 pro Charge. Und das waren nur 2 Ausreißer im gesamten historischen Zeitraum. Als ich mir das gleiche Diagramm für mRNA-Injektionen in den USA ansah, fand ich Folgendes. Und hier liegt der gesamte Grippedatensatz unter dieser roten Linie. Und sogar visuell können Sie sehen, dass es hier 3 verschiedene Hersteller gibt. Das sollten Sie nicht sehen können. Sie behaupten, es handele sich um dasselbe Produkt. Und so sehen wir Johnson, Moderna und Pfizer. Wie Sie sehen, gab es Chargen, bei denen fast keine unerwünschten Ereignisse gemeldet wurden. Und wie gesagt, ich betrachte nur die schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse und Todesfälle. Bei einigen Chargen wurden fast keine unerwünschten Ereignisse gemeldet. Und bei einigen Chargen gab es Tausende. Es gab Hunderte von Todesfällen. Das ist überhaupt kein Produkt, das der guten Herstellungspraxis entspricht. Nicht einmal annähernd. Später fanden wir heraus, dass die Größe der Chargen durch die Anzahl der Dosen angepasst wurde. Die Geschichte ändert sich nicht. Das Bild ändert sich nicht. Sie haben immer noch tausendfache Abweichungen von Charge zu Charge. Und hier ist eine andere Ansicht, ähnlich, aber hier nur mit Blick auf Moderna. Auf der horizontalen Achse befinden sich alle Chargen mit Herstellungsdatum, aufgeschlüsselt nach Herstellungsdatum. Und dann auf der vertikalen Achse im Blau die schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse und in Orange sind die Todesfälle. Was also sehr, wieder einmal, bizarr ist. Gut hergestellte Produkte sollten überhaupt nicht so aussehen. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass diese Produkte in den USA ab Ende Dezember, Anfang Januar 2021 massenhaft auf den Markt gebracht wurden. Am 18. Januar hat das Gesundheitsamt von Orange County, Kalifornien, diese bestimmte Charge von Moderna wegen, wie sie sagen, übermäßiger Anzahl allergischer Reaktionen gekennzeichnet. Dagegen wurde nichts unternommen. Die Injektionen wurden nicht eingestellt. Tatsächlich wurde diese Charge in den gesamten Vereinigten Staaten verkauft, bis sie Ende März abgelaufen war. Und wie Sie wissen, wird bei einem Salmonellenbefall im Salat das gesamte Produkt aus allen Regalen des Landes zurückgerufen, oder? Genau das sollte man tun. Alle Hersteller haben Systeme, um dies zu erkennen. Und die meisten Rückrufe von Produkten sind freiwillig, weil sie nicht wollen, dass so etwas passiert. Aber hier wird niemand aufgehalten, weder der Hersteller noch die Gesundheitsbehörde von Orange County, nicht die CDC, FDA, wer auch immer das überwachen sollte. Sie verkauften diese Charge weiter. Sie wird jetzt mit über 65 Todesfällen in den USA und über 3000 schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht. Wenn also so etwas passiert, ist alles, was danach kommt, beabsichtigt. Jeder hat an diesem Punkt gefragt, warum die Regulierungsbehörden nicht handeln. Also, Sie sehen all diese Daten. Ich bin nicht die Einzige. Ich habe mit einer Reihe von Leuten zusammengearbeitet, die dieselben großartigen Analysen vorgelegt haben. Jessica Rose hat zahlreiche Analysen zu den VAERS-Daten vorgelegt. Es gibt hunderte von Forschern, die buchstäblich auf diesen Datensatz schauen und die CDC anschreiben. Warum tun sie nichts dagegen? Doch sie schauen auf uns zurück und sagen, wir haben es uns angesehen, es ist sicher und wirksam, lasst euch impfen. Das ist die Antwort, die jeder erhält. Aber warum? Warum haben sie sich alle so verhalten? Und warum verhalten sich die Behörden in Europa genauso? Südafrika? Genau dasselbe. Australien? Genau dasselbe. Warum folgen sie alle demselben Skript? Schließlich traf ich diese wunderbare Rechtsforscherin, Catherine Watt. Sie schreibt erstaunliche Substack-Artikel. Es heißt Bailiwick News. Und ihre juristische Recherche hat diese Frage und dieses Rätsel wirklich beantwortet. Und so arbeiten wir nun gemeinsam daran, die pseudo-juristische Struktur aufzudecken. Sie ist nicht rechtmäßig. Sie haben es nur auf dem Papier dieses kriminellen Kartells, der Regierung, der Pharmaindustrie und des Militärs legal gemacht. Es operiert tatsächlich auf der ganzen Welt. Also die erste, ich spreche jetzt von der Struktur in den USA, aber sie erstreckt sich über die ganze Welt. In den USA wurde daher eine Notfallgenehmigung erteilt. Sie haben das Gesetz, das 1997 eingeführt wurde, in gewisser Weise pervertiert. Damals war es sehr eng gefasst und galt nur für Krankheiten, für die es keine alternative Behandlung gab, und nur für sehr schwere Krankheiten. Aber sie begannen, es sehr weit auszudehnen. Und soweit ich weiß, erhielten inzwischen fast hunderte von Produkten eine Notzulassung, ohne dass ein Notfall nachgewiesen wurde. Sie überrollen einfach alle und sagen, oh nein, das ist ein Notfall, wir können es genehmigen. Und es werden keine Sicherheits- oder Wirksamkeitstests durchgeführt. Hinzu kommt, und das ist das, was weniger bekannt ist, dass das US-Verteidigungsministerium all diese Covid-Produkte bestellt hat, zu denen Impfstoffe, aber auch Therapeutika, monoklonale Antikörper, Diagnostika oder sogar Masken und Personal gehören. Und so kommt es, dass im Rahmen dieser Auftragsvergabe enorme Summen für die Bestellung dieser sogenannten Covid-Gegenmaßnahmen ausgegeben werden. Das nennt sich Other Transaction Authority. Und wurde in den 60er Jahren nur für die NASA eingeführt. Heute nutzen es 11 Bundesbehörden. Das Verteidigungsministerium ist ein besonders großer Nutzer dieser Vertragsmethode, weil sie es ihm ermöglicht, Verträge ohne Einhaltung von Beschaffungsregeln oder Vorschriften des Bundes und unter großer Geheimhaltung abzuschließen. Und sie können gezielt Produkte aus sonst regulierten Branchen wie der Pharmaindustrie bestellen, ohne irgendwelche Vorschriften zu befolgen und sogar ohne geistiges Eigentum und Ähnliches offenzulegen. Es gibt also eine Menge Geheimhaltung. In der Regel nutzen sie dieses Rahmenwerk, um Waffen bei Rüstungsunternehmen zu bestellen. Aber jetzt benutzen sie dasselbe Rahmenwerk, um etwas zu bestellen, von dem sie sagen, es sei ein pharmazeutisches Produkt. Und schließlich kommt all diese Struktur zum Tragen, wenn der Innenminister oder das US-Gesundheitsministerium eine Pandemie oder einen öffentlichen Gesundheitsnotstand ausruft. Und natürlich erklären sie das sofort, nachdem die WHO es aufgrund von 40 Fällen bei 8 Milliarden Menschen in der Welt erklärt hatte. Sie haben also einfach beschlossen, dass es Zeit ist, eine Pandemie auszurufen. Und in den USA wurde der öffentliche Gesundheitsnotstand ausgerufen. Wenn all das zusammenkommt, gibt es in den USA dieses interessante Gesetz. Dieses spezielle US-Gesetz wird hier zitiert, das besagt, dass der Einsatz von für Notfälle zugelassenen Gegenmaßnahmen keine klinische Prüfung im Rahmen eines Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit darstellt. Das erklärt, warum sie den Gesundheitsnotstand auf unbestimmte Zeit ausdehnen müssen, denn das erlaubt ihnen, dieses Verbrechen durchzuführen. Und das bedeutet, wenn eine Gegenmaßnahme kein klinisches Prüfpräparat sein kann, dann gilt für diese Produkte keine Arzneimittelverordnung. Das ist also die Lüge, die unsere Regierung uns und der Welt erzählt hat und die die Regierungen in der ganzen Welt ihren Bürgern erzählt haben. Sie behaupteten, dass es ein Gesundheitsereignis sei. Sie haben behauptet, dass sie pharmazeutische Produkte nach den Standards der guten Herstellungspraxis produzieren, obwohl sie genau wussten, ich versichere Ihnen, dass sie sich dessen bewusst waren. Sie wussten ganz genau, dass für diese Gegenmaßnahmen keine pharmazeutischen Vorschriften galten. Das Wort Gegenmaßnahme ist also ein sehr interessantes Wort. Es ist eine sehr schwammige Definition. Es gibt keine richtige Definition. Wenn mich jemand angreift, nehme ich einen Stein und werfe ihn auf ihn. Das ist eine Gegenmaßnahme. Also kann alles eine Gegenmaßnahme sein. Es ist nur eine Kategorie von Dingen. Aber sobald sie als solche bezeichnet werden, sind sie keine Arzneimittel mehr. Sie lügen euch einfach an, dass es Pharmazeutika sind. Das sind sie in Wirklichkeit nicht. Nun, auch in den USA hat uns die Regierung zunächst belogen, dass es sich um ein Gesundheitsereignis handelt. Als sie uns sagten, es handele sich um eine globale Pandemie, es sei ein Virus aus einem Nassmarkt, haben sie in Wirklichkeit die Reaktion darauf so organisiert, als sei es ein Krieg. So wurde in den USA der Nationale Sicherheitsrat mit der Covid-Pandemiebekämpfung beauftragt. Der Nationale Sicherheitsrat ist ein Beratungsgremium des US-Präsidenten. Er besteht aus den Leitern der Verteidigungs- und Nachrichtendienste und hat meist keine Vertreter des Gesundheitswesens in seinen Reihen. Doch aus irgendeinem unbekannten Grund wurde er mit einem sogenannten Gesundheitsereignis betraut. Und was noch wichtiger ist, ich verwende deren eigene Folien. Das sind nicht meine Folien. Sie stammen von der US-Regierung, dem Verteidigungsministerium, BARDA und der Operation Warp Speed. Hier ist die Folie aus der Präsentation der Operation Warp Speed, in der die organisatorische Struktur dieser Bemühungen erläutert wird. Und es ist interessant, es ist ein Organigramm und es ist auf die Seite gedreht. Sie sehen also, wer für diese Operation verantwortlich ist. Der Hauptverantwortliche ist das Verteidigungsministerium. Uns wurde gesagt, dass sie sich nur um die Logistik kümmern. Nein, nein, sie sind nicht nur für die Logistik zuständig. Sie leiten die ganze Sache. Und das Heimatschutzministerium ist hier der wissenschaftliche Chefberater. Und jetzt können Sie auch die ganze Struktur auf der obersten Ebene hier sehen, die Struktur der Exekutive. Es ist die gesamte US-Regierung, der Nationale Sicherheitsrat, das Verteidigungsministerium, BARDA, und die machen alles. Sie übernehmen all diese Aufgaben, bei denen Pharmaunternehmen normalerweise sehr vorsichtig sind. Normalerweise müssen sie ihre klinischen Studien selbst entwerfen, die Sicherheitsüberwachung selbst durchführen, all das. Aber hier macht das die Regierung für sie. Sie entwerfen klinische Studien. Sie stellen sogar die Auftragnehmer ein, wie zum Beispiel Auftragsforschungsinstitute, um sie durchzuführen. Sie haben gesetzgeberische Aufgaben, das heißt, sie verhandeln in ihrem Namen mit dem Kongress. Und sie haben das Office of General Counsel, also das Justizministerium, das sie verteidigt. Als es diesen berühmten Fall gab, in dem Pfizer oder hieß es, dass Pfizer oder die FDA 75 Jahre lang keine klinischen Studiendaten freigeben wollten, wer hat da vor Gericht im Namen von Pfizer argumentiert? Die Anwälte von Pfizer waren nicht einmal im Saal. Es war das Justizministerium. Warum also verteidigt die US-Regierung vermutlich ein privates kommerzielles Interesse eines Pharmaunternehmens? Hier sehen Sie also, dass die Pharmaunternehmen eine dritte Ebene tiefer stehen. Sie haben nicht das Sagen, aber sie erhalten enorme Geldsummen, damit sie die Klappe halten, den Anweisungen folgen und tun, was man ihnen sagt. Aber die ganze Operation wird vom Verteidigungsministerium und der US-Regierung geleitet. Ich spreche die Pharmaindustrie übrigens nicht von jeglicher Verantwortung frei. Es gibt Kriminelle in diesem Kartell und sie arbeiten zusammen. Und sie sind Mitverschwörer und sollten gemeinsam verfolgt werden. Aber wie Dr. Malone bereits erwähnte, und ich stimme ihm voll und ganz zu, haben wir es hier mit einem implementierten Modell des Faschismus zu tun. Das ist die Art und Weise, wie es gemacht wird. Die Regierung fusioniert mit privaten Unternehmen. Man kann nicht einmal sagen, wer das Sagen hat, aber sie sind fusioniert. Und dann gleichen sie sich an. Und dann dehnen sie diese Haftung auf die privaten kommerziellen Einrichtungen aus, aus denen sie dann kommerzielle Interessen oder welche Interessen auch immer herausholen wollen. Meine Frage ist also, wer stellt diese Injektionen wirklich her? Nun, in derselben Präsentation prahlten Operation Warp Speed und BARDA mit ihrem Portfolio zur Herstellung von Impfstoffen. Auf der rechten Seite können Sie sehen, dass es, wie Sie es nennen, Bemühungen zur Unterstützung von Impfungen gibt. Dies sind alles etablierte Rüstungsunternehmen. Die Verträge dafür wurden durch das Informationsfreiheitsgesetz freigegeben und sie reichen mindestens bis 2012 zurück, vielleicht sogar noch früher. Und das sind alles etablierte Rüstungsunternehmen, die bereits eine Produktionsbasis für Impfstoffe aufgebaut hatten. Damals hieß sie noch Pan-Influenza. Anfang 2020 nannten sie sie einfach in Covid um. Auf der linken Seite wurden diese als Impfstoffe bezeichnet. Aber lesen Sie die Worte sorgfältig, sie verraten die Wahrheit. Auf dieser Seite nennt man es Demo. Bei allen steht Demo. Das ist das, was die Regierung angeordnet hat, eine Demonstration, die per Definition eine Fälschung ist. Auf der rechten Seite steht die Produktion. Das sind die Unternehmen, die diese Produkte wirklich herstellen. Eine weitere Folie von vor etwa einem Jahr, ebenfalls von der BARDA, von ihrer öffentlichen Veranstaltung. Hier prahlen sie damit, wie viel Geld sie sehr schnell ausgegeben haben. Die US-Regierung druckt also das Geld und wirft es aus dem Hubschrauber. Hier haben wir 500 Millionen für ein Unternehmen, 2 Milliarden für ein anderes Unternehmen, 1 Milliarde hier, 2 Milliarden dort. Sie haben dafür 4 oder 5 Billionen Dollar ausgegeben. Und auf der rechten Seite können Sie sehen, was Sie für diese Milliarden gekauft haben. Wieder ein ganzer Haufen von Demonstrationen. Diese Worte sind sehr sorgfältig gestaltet. Sie haben eine rechtliche Bedeutung. Und das ist genau das, was sie gekauft haben. Sie haben Demonstrationen gekauft. Sie haben 47 Milliarden Dollar ausgegeben. Und wieder prahlt die BARDA mit ihren Erfolgen. 33 Milliarden Dollar wurden für Impfstoffe ausgegeben. Dies ist nur für die Forschung und Entwicklung für diese Verträge. Und wie Sie sehen können, haben Sie eine riesige Menge an Geld durch diese Verträge geschleust. Das sind alle Verträge. Sie sind öffentlich zugänglich. Es gibt hier einen Link. Dies ist nur ein Bildschirmfoto. Es gibt dort etwa 400 Verträge. Wie Sie sehen können, steht auf allen Verträgen DOD. Das Verteidigungsministerium hat diese Firmen beauftragt. So wurde das Geld ausgegeben. Robert Catlack selbst verteilte es an seine Freunde, um sicherzugehen. Und es wird von Advanced Technologies International verwaltet, das hier in der ersten Zeile steht. Hier ist Advanced Technologies International. Es scheint mir sehr mit dem Gesundheitswesen verbunden zu sein. Und Sie sind ein langjähriger Vertragsverwalter des Verteidigungsministeriums. Und Sie verwalten es wiederum über die OTA. Ich habe es dort oben eingekreist, also Other Transaction Authority. Die Verträge selbst, ich werde nicht ins Detail gehen, aber sie sind extrem mikromanisch, was die Abläufe und die Art und Weise, wie die Dinge erledigt werden sollen, angeht. Sie befreien alle, die sich daran beteiligen, unabhängig davon, wo sie arbeiten. Solange Sie die Anweisungen befolgen, sind Sie nach der Klausel des PrEP-Gesetzes von der Haftung befreit. Dieselbe Klausel des PrEP-Gesetzes besagt, dass es sich um ein Produkt mit doppeltem Verwendungszweck für zivile und militärische Zwecke handelt. Auf internationaler Ebene hat, so haben sie sich international abgesichert, hat Pfizer die Länder gezwungen oder sie haben mit Ursula verhandelt, diese räuberischen Vertragsklauseln zu unterzeichnen, in denen die lokalen Regierungen die Anforderungen an die gute Herstellungspraxis oder an die Einfuhr von Arzneimitteln aufheben und wegschauen müssen. Good manufacturing practice requirements or any drug importation requirements and look the other way. In der Tat, wenn jugendliche Bürger verletzt werden und man Pfizer in Schweden verklagt, dann muss die schwedische Regierung sie entschädigen und staatliches Vermögen wie Militärbasen, Botschaften und anderes staatliches Vermögen als Sicherheit hinterlegen. Jemand hat mich gefragt, warum ein privater Pharmahersteller eine Militärbasis in Übersee haben will. Ich antwortete, weil die US-Regierung diesen Stützpunkt will, nicht der private kommerzielle Hersteller. Außerdem heben sie im Wesentlichen die nationale Souveränität auf, indem sie dem Land verbieten, seine eigenen nationalen Gesetze in Bezug auf die Pharmahaftung zu ändern. Sie sagen zwar, dass ein nicht konformes Produkt die Grundlage für die Auflösung des Vertrags ist, aber sie verbieten auch die Prüfung des Produkts bei der Einfuhr. Bis heute weiß also niemand, was in diesen Fläschchen ist. Sie wussten es zum Zeitpunkt der Zulassung nicht. Sie wissen es immer noch nicht. Wir haben immer noch diese Schwankungen zwischen den Chargen. Wir wissen nach wie vor, dass es in einigen Gegenden zu einer Häufung von Todesfällen kommt, während andere völlig harmlos zu sein scheinen. Wir wissen also immer noch nicht, was mit dem Produkt selbst vor sich geht. Ich möchte Ihnen hier nur einige dieser Verträge zeigen. Pfizer, ich möchte nur die Größenordnung betonen. Der Umfang des Vorschlags für diesen Vertrag ist die Demonstration der Impfstoffherstellung im großen Maßstab. Die spezifische Klausel hier über den Umfang des Projekts besagt ausdrücklich, dass vorklinische und klinische Versuche sowie chemische Herstellungskontrollen, also all diese Fragen bei der Einhaltung der Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen, nicht in den Umfang dieses Produkts fallen. Die Regierung hat es nie gekauft, die Regierung hat es nie bestellt und ihnen nie Geld dafür gegeben. Und es gibt keine Möglichkeit, es zu erzwingen, weil sie auch von jeglicher Haftung durch die PrEP-Klausel befreit haben. Und der Moderna-Vertrag zeigt ihnen, dass die PrEP-Klausel einen Haftungsschutz bietet. Und das gilt sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke. Was also wirklich passiert ist, ist, dass die Impfstoffentwicklung und Zulassung, was haben sie dabei gemacht, als sie das taten? Was sie getan haben, war Schauspielerei. Sie mussten sich nie an die gesetzlichen Vorschriften halten, die sie selbst geschrieben haben. Es ist ein illegales Gesetz. Es ist nicht rechtmäßig. Es ist nicht verfassungskonform. Aber sie haben es auf dem Papier legal gemacht, damit sie es nicht tun müssen. Dennoch haben sie sie in Zusammenarbeit mit der FDA und der CDC und allen anderen Behörden durchgeführt. Und das nur, um euch, die Öffentlichkeit, davon zu überzeugen, dass es sich um ein pharmazeutisches Produkt handelt, obwohl es das in Wirklichkeit nicht ist. Die klinischen Versuche wurden nie angeordnet. Die Einhaltung der guten Herstellungspraxis wurde nie angeordnet. Und rechtlich gesehen gab es noch nicht einmal klinische Versuchspersonen oder Prüfer, denn wenn es kein Prüfpräparat gibt, dann gibt es auch keine Prüfung. Die Führung der FDA und dann die globale Führung der Aufsichtsbehörden gaben sich also als Aufsichtsbehörden aus, damit sie auf diese Lüge hereinfallen und sich injizieren lassen. Und schließlich hat Pfizer dies bereits als rechtliche Verteidigung angeführt. Wenn Sie vielleicht von Brooke Jacksons Klage in den USA gehört haben, sie verklagt Pfizer unter dem False Claims Act, weil sie die Regierung betrogen haben. Nun, Pfizer hat bereits Antrag auf Klageabweisung gestellt. Der Fall ist noch nicht abgewiesen worden, aber Pfizer hat bereits vor Gericht erklärt, bitte weisen Sie die Klage ab, Herr Richter. Wir haben die Regierung nicht betrogen. Wir haben den von der Regierung angeordneten Betrug durchgeführt.